Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Zukunft. Heute ist mein Gast Ramin Assadollahi. Er beschäftigt sich seit sage und schreibe 40 Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz, war damit also einer der absoluten Vordenker in Deutschland bei diesem Thema. Und wir unterhalten uns natürlich über KI selbst, wie das Ganze das Gesundheitswesen verändert, wie man Innovation in Deutschland im Startup-Umfeld ankurbeln kann und last but not least auch über das neue Trendthema Longevity und was künstliche Intelligenz damit zu tun hat. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ganz viel Spaß bei einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Diagnose Zukunft. Heute freue ich mich sehr, Ramin Assadollahi bei mir begrüßen zu dürfen, Founder und Chairman of the Board bei der XP-Gruppe und jetzt auch nochmal ganz neu als Founder bei einem anderen Venture am Start. Ramin, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Yeah, thanks for having me.
Dann lass uns vielleicht einfach mal so starten. Mit XP wart ihr ja ganz, ganz vorne mit dabei, wenn es um das ganze Thema NLP und Co. geht, was jetzt durch ChatGPT und die LLMs ja in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal einen ganz anderen Status irgendwie erreicht hat. Willst du uns einmal vielleicht zum Start so ein bisschen durch deine Geschichte führen, wo du herkommst und wie lange du dich eigentlich schon mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigst?
Ja, ich sag immer, ich habe relativ früh angefangen und werde es auch noch machen, wenn es schon nicht mehr hip ist. Ja. Ich habe meinen ersten Chatbot mit 12 geschrieben, bin jetzt 52, mache den Quatsch also seit 40 Jahren, hatte das Glück, Computerlinguistik als einer der ersten 20 in Deutschland zu studieren, bin dann in die Hirnforschung gewechselt, habe da in Neuroscience meinen PhD gemacht, war auch habilitiert und so weiter und habe dann im Prinzip gesagt, nee, du musst eine Firma gründen irgendwie, weil ich Innovation eigentlich ins Volk bringen wollte, also Forschung, du machst ein Paper, wenn du Glück hast, lesen es 1000 Leute und das war mir irgendwie zu wenig Impact. Ich wollte immer auch mit der Software was erreichen. Und dann habe ich zwischendrin tatsächlich eine Texteingabe erfunden, die jeder jetzt auch auf dem Telefon benutzt. Also wenn du auf deinem Telefon WhatsApp Text schreibst, dann werden ja da oben 3 Wörter angegeben. Und wenn du eins antippst, dann kommt das nächste Wort. Das sind alles meine Patente. 14 Stück haben wir an Nokia verkauft. Und das war eigentlich ein Small Language Model, weil es genau das gemacht hat, was jetzt auch Transformers machen. Nur halt 2007 und 2011 haben wir es dann verkauft. So.
Hat es von der Architektur dann damals eigentlich schon ähnlich funktioniert oder war das technologisch noch ein ganz anderer Ansatz?
Es war was anderes, weil du Splitgrams hattest, also nicht Treegrams, die 2 Wörter gucken auf das dritte, sondern du hattest quasi Memory-Beschränkungen auf den Nokia-Phones. Unser Lexikon, also was man jetzt als Machine Learning Model bezeichnen würde, durfte nur 120 Kilobyte groß sein. Und da musste ich aber auch beliebige Sprachen reinbringen, also auch Finnisch oder Ungarisch oder Swahili oder Arabisch und so weiter. Also das waren andere Engineering Constraints sozusagen gegenüber der jetzigen Architektur.
Und als jemand, der da so früh dabei war, wie fühlt sich das für dich jetzt an, zu sehen, dass wir gerade in den letzten 12 Monaten mit multimodalen Modellen und Co. da so einige Durchbrüche hatten, die, ich sag mal, zum Teil in dem ersten Versuch one-shotten, wofür man früher wirklich viel sozusagen Effort investieren musste.
Ja. Also es ist super interessant, weil wir haben 2014, glaube ich, die ersten Machine Learning Modelle auch gehabt, wo wir Imaging auf Biopsien Wettbewerbe gewonnen haben. Es war relativ früh noch. Und wir haben auch selber ein Deep Learning Framework gehabt, lang bevor es TensorFlow und so weiter gab. Dann hat man aber gesehen, okay, TensorFlow kommt. Das heißt, du musst irgendwie mitziehen und kannst nicht alles selber entwickeln. Und jetzt ist es so ein bisschen so, in London hat man immer gesagt, wenn beim Windhundrennen der Windhund einmal das Häschen, dem er hinterherläuft, ja, wenn er es erwischt, dann läuft er nicht mehr. Ja. So fühlt sich so ein bisschen an, weil alles, von dem ich geträumt habe als Kind, ist jetzt wahr. Es gibt sprechende Maschinen, die hören dich auch bei Wind und auf dem Flugfeld. Es gibt Machine Translation, die perfekt funktioniert. Es gibt Machine Learning Modelle, mit denen du direkt sprechen kannst ohne Text. Es gibt multimodale Modelle, die Bilder verstehen oder Videos beschreiben können. Das heißt, alles, wovon ich in meiner Kindheit geträumt habe, gibt's. Und das heißt, jetzt musst du eigentlich umschalten und sagen, Technologie ist einfach nicht mehr das Problem, schlicht und ergreifend, sondern wir müssen jetzt auf alle Probleme zugehen, die wir mit dieser Technik lösen können. Und das ist der spannende Part. Also irgendwas Neues erfinden, finde ich gar nicht mehr so spannend, sondern nimm einfach das, was es gibt, gute Auswahl, und dann löst du ein Problem, das es wert ist zu lösen.
Ich paraphrasiere das nochmal. Heißt also, die Technologie ist da. Man sieht ja auch, dass manche Modelle durchaus zu so einer Art Commodity werden, ne? Zu
Absolut.
Einem Rohstoff, wo man sich ja, durch das Modell selber nicht differenziert.
Genau.
Und dass jetzt die nächste Welle an Wertschöpfung eben nicht auf der Model-Ebene liegt, sondern in der Application-Ebene, um mit diesen Anwendungen wirklich auch Probleme zu lösen, Prozesse in der Praxis zu verbessern.
Genau, voll. Also bestes Beispiel, ich habe mich gefreut, als die Voice-Jungs, die waren ja auch bei dir schon, und deren Investor, er hat mich super gefreut, dass die auch 9 Millionen eingesammelt haben und so weiter. Und natürlich habe ich davon geträumt, dass man Dokumentation mit Spracherkennung macht. Ja? Und jetzt sind die ganzen Spracherkennungs-LLMs sind halt da, funktionieren. Und das Problem, glaube ich, aus Startup-Sicht ist, okay, es reicht halt nicht, wenn du sagst, ich habe jetzt super Spracherkennung. Und ja, ich habe dieses Problem gelöst. Sondern wenn dein einziger Mode, also dein Vorteil ist, dass du der Erste bist, dann ist das kein Super-Mode. Ja? Das heißt, nach meinem Empfinden aus Startup-Sicht musst du nicht nur jetzt die Technologie anwenden, sondern du musst so schnell wie möglich kleben bleiben, haften bleiben beim Kunden, Mehrwerte schaffen, die über diese Machine Learning Sachen hinausgehen. Zusätzliche Daten, mehrere Modelle, Interaktionen mit dem User, Daten vom Kunden irgendwie einbinden und so weiter, weil dein Competitor kann in 10 Minuten genau dasselbe bauen.
Was glaubst du, bedeutet das vor allem für uns im Gesundheitsbereich in Deutschland, wo wir ja traditionell, würde ich sagen, in der Technologieadaption immer so ein bisschen hinterhergehinkt haben, wenn es jetzt in vielen Bereichen eigentlich um Geschwindigkeit geht, um diese zusätzlichen Modes dann aufzubauen?
Also ich war, letzte Woche durfte ich die Keynote halten bei der Caritas, die Social Innovation Day gemacht haben. Und was ich da sehe, also ja, zum einen, wir haben wahnsinnig viel Regulierungen, wir dürfen nicht die Daten benutzen und so weiter. Aber zum anderen wird die Technologie auch durch Agentic Coding oder Vibe Coding so krass demokratisiert, sorry für das Wort, dass ganz viele Leute, die ein Problem sehen, es auch lösen können, ohne dass sie einen Antrag schreiben müssen, ohne dass sie eine Firma gründen müssen, ohne dass sie 20 Leute irgendwie reinholen müssen von der IT und so weiter, weil die einfach sehen, hier gibt es ein Problem und ich setze mich jetzt mal ein Wochenende hin und probiere das mal aus. Und das heißt, dieser sozusagen der Time to Market oder auch die Menge an Energie oder Geld, die du brauchst, ist so gering, dass wir plötzlich die Problemlöser enablen können, was zu machen. Und das finde ich super spannend. Damit hast du jetzt plötzlich andere Innovationsprobleme. Zum Beispiel, wie kriege ich es in die Organisation? Wie viele Leute verstehen, was ich da gelöst habe? Wie viele Leute haben Widerstand und so weiter? Bis hin zu, also gerade bei den Diakonien und Caritas hatte ich fast schon das Gefühl, dadurch, dass die so dezentral arbeiten, kann es sein, dass mehrere Leute das Gleiche erfinden, weil sie natürlich dasselbe Problem haben. Das heißt, du musst eine andere Art von Innovation Sourcing machen. Du musst die Leute zusammenbringen. Du brauchst Evangelisten und so weiter. Und es ist alles nicht mehr ein technisches Thema, was ich super interessant finde. Und natürlich danach, wenn man sagt, so jetzt bauen wir das mal und wir müssen es deployen und so weiter und wir machen ein Produkt, dann haben wir immer noch das Thema mit GDPR und Privacy und Gedöns. Ja? Da bin ich total dabei. Aber im Sinne von Innovation beschleunigen, Product-Market-Fit herausfinden, habe ich das Gefühl, wir kommen jetzt in so eine Art, ich will nicht sagen Atombombe, aber Blumenkohl, ja, also unsere Möglichkeit als Gesellschaft in die einzelnen Nischen, wo man was rein erfinden kann, die wird massiv beschleunigt. Und das ist wahnsinnig schön, in dieser Zeit zu leben, ja, weil vor 20 Jahren hast du immer nur geträumt, dass die Maschine irgendwas übersetzen kann. Jetzt haben die Caritas-Leute sich was gebaut, wo Der eine, die Dokumentation, die er gerade macht in der Pflegestation, halt auf Türkisch reinspricht und die wird erkannt. Und danach läuft halt nochmal ein Übersetzer drüber und es ist eine deutsche Dokumentation. Peng. So, das bauen Leute, weil sie Lust darauf haben und nicht, weil sie, keine Ahnung, IBM sind und so weiter. Und das ist super, dass ich jetzt diese Zeit erleben darf.
Ja, und was du gerade gesagt hast, Ich glaube, das wird auch nochmal eigentlich beschleunigt bei diesem KI-Thema dadurch, dass man den Zugang auch als einzelne Privatperson so niedrigschwellig mittlerweile hat. Genau. Wenn wir über alte B2B-Software sprechen, dann war das ja meist schon eher sperrig, wo man aus dem Privatleben eigentlich keinen wirklichen Bezug zu so einer Art von Anwendung hatte.
Absolut.
Und heute ist man mit ChatGPT oder Lovable oder ähnlichen Tools so konfrontiert, dass auch innerhalb der Institutionen so viele Leute positive Erfahrungen mit der Technologie machen, dass ich das Gefühl habe, schon alleine dadurch die Offenheit massiv steigt.
Ja. Genau. Also es ist schon so, dass die Leute auch skeptisch sind und der ChatGPT lernt von meinen Business-Geheimnissen und so weiter und so fort. Aber die Realität und also wir sprechen, glaube ich, heute nicht zu viel über Europa und den Nachteilen, ja. Aber die Realität ist, wir haben immer mehr kleine Modelle, die good enough sind für den Job, ja. Und wir kommen so ein bisschen in dieselbe Problematik wie mit den Mobiltelefonen, wo man gesagt hat, so und jetzt habe ich ein 4-Megapixel-Telefon und jetzt habe ich ein 6-Megapixel-Telefon und irgendwann hast du so viele Megapixel, dass es reicht. Du brauchst nicht Terapixel oder Gigapixel, sondern irgendwann reicht's. Und ich glaube, wir werden möglicherweise zu dem Punkt kommen, wo wir gar nicht mehr diese riesigen Models brauchen. Jetzt letzte Woche kam, glaube ich, eins raus mit wirklich Trillion und nicht mehr Billion Parameter.
Chemie 2, glaube ich.
Genau. Ja. So, ja, fein, mach halt. Aber ich bin nicht sicher, ob das zielführend ist, sondern wir haben immer mehr kleine Modelle, die können halt lokal laufen. Das heißt, dieses ganze Thema, wo schicken wir eigentlich die Daten hin? Muss ich immer eine Riesenfirma da auch beauftragen oder kann ich das eben in kleinen europäischen Grafikkarten-Hostbetreibern laufen lassen? Diese Sachen entspannen sich und das finde ich super spannend. Das heißt, wir kommen von der Technik eigentlich immer näher an die Machbarkeit, jenseits von versteht die Maschine bis hin zu, wie ist es deploybar, wie ist es hostbar, wie viele Nachteile hat Europa, weil Europa muss jetzt nach meinem Empfinden viel mehr die Modelle, die wir schon haben, einfach benutzen, um Probleme zu lösen. Wenn du den 30 Billionen Parameter-Model anschaust, das kann für die meisten Sachen, ist es good enough, läuft auf einer kleinen Grafikkarte, kostet 40 Cent die Minute. So, das macht Spaß.
Ich glaube, zum Schluss sieht man diese Hypothese ja auch heute schon so ein bisschen in den Sprachdokumentationstools bestätigt. Mhm. At the end of the day scheinen die feingetunten Modelle mit Mistral oder whatever Basis einfach good enough zu sein, um eine richtig gute Sprachdokumentation zu ermöglichen. Und auch wenn jetzt ein generisches Modell nochmal einen Jump macht, es ist wahrscheinlich nicht so viel besser, als dass die eigentliche User Experience jetzt signifikant steigen würde.
Genau. Ja, ganz im Gegenteil. Also ich denke, wenn du einen Spracherkenner hast, der, keine Ahnung, 94% versus 96% hat, ja, dann kann er halt ein paar Wörter nicht. Aber die User Experience im Sinne von, ich bin eine Pflegekraft und ich bin jetzt dabei, den Patienten zu waschen und so weiter und ich muss da reinquatschen. Die User Experience hängt viel mehr von deinem User Interface Design ab, von der Situation, was für ein Gerät benutzt du, hast du ein Sprechgeschirr, hast du eine Kamera dabei und so weiter. Also wir müssen viel mehr uns um den User kümmern, als die Technik zu zwingen, dass sie halbwegs so funktioniert, dass wir es wollen. Das war die letzten 20, 30 Jahre so. Aber jetzt ist der Qualitätsunterschied, den du erreichst, der ist zu gering. Plus die Trade-offs, dass du halt die Cloud hast und dass du irgendeinen Provider hast und bla bla bla. Das kann man, glaube ich, jetzt umgehen.
Wenn wir über User Experience sprechen, glaubst du denn, dass sich Smartphones oder Tablets durchsetzen da als Device der Wahl? Oder glaubst du, wir werden ganz neue Arten von Devices haben, die, ich meine, vielleicht auch wirklich nur eine kleine Kamera und ein Mikrofon ohne großes Display sind,
die sich durchsetzen? Also jetzt gerade, kurze Antwort, nein, ich glaube nicht, dass wir für immer Smartphones haben, gerade auch so in Dokumentationssachen. Also ich halte viel Vorträge über Roboter und KI in der Pflege tatsächlich. Und ich schlage immer vor, Leute, wenn ihr guckt, wie eine Videokamera zuschauen kann, wie jemand jemanden wäscht oder pflegt oder aufrichtet, anzieht und so weiter. Und die Maschine hört und sieht einfach nur zu, was ihr da macht. Dann kriegt die so viel mit, dass man daraus wieder crowdsourcen kann, was die Best Practices sind, wie sich die Leute unterhalten, wie Situationen eskalieren und ein guter Pfleger irgendwie dann auch deeskalieren kann und so weiter. Das heißt, die Maschine könnte wahnsinnig helfen, Wissen so zu verteilen, dass es passiv passiert. Das heißt, ich sitze halt nicht da und schreibe einen Bericht oder ich muss den aktiv rein dokumentieren oder irgendein Feld anklicken, weil ich das jetzt bin, denkst du? Sondern die Maschine versteht die Situation und wenn sie das massenhaft tut, dann kann sie plötzlich wie ein Wiki, ein Pflegewiki sozusagen dieses Wissen konvergieren und accessible machen. Und ich glaube, wir kommen in eine Art Ambient Intelligence. Also von der Technologie her jetzt, wir als Gesellschaft, will ich beobachtet werden, muss die Kamera dabei sein, ich bin nackig, bla 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 bla. Das ist ein anderes Thema, da müssen wir eine Diskussion führen, aber es ist kein technisches Limit mehr.
Ja. Lustigerweise hatte ich erst vor einer Woche einen Vortrag auch von einer Gruppe von sozusagen Leuten aus fast allen Universitätskliniken. Und es ging auch genau um das Thema Sprachdokumentation, Ambient Listening. Und ich würde sagen, die Zuhörerschaft war so 50-50 gespalten zwischen, das ist die absolute Zukunft, das wird super geil, wir werden mega entlastet und das ist quasi der Albtraum von George Orwell, die totale Überwachung und wozu gibt es uns dann alle überhaupt noch? Ich glaube, dass wie so oft ja im Technologiebereich, aber insbesondere auch in Deutschland und Europa, wird wahrscheinlich dieser gesellschaftliche Diskurs und die Regulatorik, die da drumherum entsteht, die größte Hürde bei dem Ganzen.
Ja, also ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo die meisten Leute mit einer Maschine gesprochen haben. Und wenn du dir anschaust vor, weiß ich, 15 Jahren oder wann war das, ja, vielleicht 20 Jahren, als die ersten Leute mit Bluetooth-Headset rumgelaufen sind und wild in der Gegend artikuliert haben, ja, haben auch gesagt, du bist verrückt. Und das heißt, ich glaube, wenn sich die Masse der Leute gewöhnt daran, dass man mit Maschinen spricht, in einem Customer Service, mit deinem Auto und so weiter, in vernünftig und nicht, wie ich beim Navi vor 10 Jahren die per Voice irgendwie die Adresse eingegeben habe, sondern wirklich mich mit dem Auto unterhalten kann. Das ist übrigens eins meiner Lieblingsbeispiele. Ich würde gerne, wenn ich mit dem Auto rumfahre, mich mit dem Auto über die Gegend unterhalten, wo wir gerade sind. Hey, da ist eine Baustelle, was passiert denn da? Der hat ja Zugang zum Internet, der könnte das nachschauen, der könnte es mir erzählen. Ich könnte mich über Navigationsrouten unterhalten und mit dem Ding tatsächlich diskutieren. Nee, morgens ist es immer zu, diese Brücke, lass uns lieber so rumfahren. Nee, heute ist es nicht so und so weiter. Ja, also das heißt, ich glaube schon, die Technik ist absolut da, dass wir mehr den Menschen beibringen können, dass mit dem Computer zu reden normal ist. Und dann wird es auch normaler zu sagen, okay, wir sind zwar zwei Menschen hier in diesem Raum, aber es ist eigentlich eine dritte Person, die eingreifen kann, die deeskalieren kann, die whatever kann. Also wir haben immer Angst davor, dass die Maschine oder der Mensch hinter der Maschine uns beobachtet und schlimme Sachen tut, weil wir viel zu wenig darüber diskutieren, welche guten Sachen sie machen kann. Und wir müssen, glaube ich, immer mehr gute Use Cases bauen, wo die Leute sehen, ach so, der erklärt mir gerade, wie ich, hat einer gemacht bei der Caritas, ja, der hat auch den Preis gewonnen. Der hat gesehen, Leute, die geistig langsamer sind, ich kenne jetzt den Fachbegriff nicht, ja, die haben ein Problem gehabt, die Kaffeemaschine zu bedienen. Was er gemacht hat, ist, er hat einen QR-Code dran geklebt und hat mit einem LLM quasi eine Anleitung so geschrieben, dass der mit dem QR-Code das Ding anschaut und dann kann sich das Chat-System mit dem Menschen da unterhalten, wie man diese Maschine bedient. Ja? Geil, einfaches Problem gelöst und du kommst so nah plötzlich an die Maschine ran, also an die Sprechmaschine, ja, dass du ein Problem löst für jemanden. Ja, wie geil, da müssen wir hin.
Ich finde, was du jetzt gerade illustriert hast, das Schöne daran ist, dass uns das auch so ein bisschen Richtung, ich nenne es mal Bilder-Mindset wieder bringt, genau, wo wir ja in Deutschland gefühlt in der Breite ziemlich weit weggedriftet von sind, Regulatorik, diversen Herausforderungen und Co. Ja. Und eigentlich dieses unternehmerische Lösen von Problemen etwas ist, wenn die Leute dazu mehr enabled werden, das wieder im Alltag zu spüren, würde ich die Hypothese aufstellen, auch in ganz viele andere Bereiche wieder positiv auslegt.
Absolut, bin ich total dabei. Und das heißt, so Dinger wie Replit oder Lovable oder ähnliche Tools, das löst eine Welle von Leuten, die Software schreiben, aus, die vorher keine Software geschrieben haben, sondern das sind Problemlöser. Und das ist der spannende Part. Und das ist eine kambrische Explosion, ja, weil es gibt so viele Leute, die Probleme artikulieren können. Ich merke das ja immer wieder. Ich meine, mit meiner Firma haben wir auch nichts anderes gemacht, als die Leute zu exposen und ihnen zu sagen, jetzt beschreib mir mal deinen Prozess. Es geht ja gar nicht um Technik, sondern du willst einen Prozess verbessern mit Hilfe von Technik. Dazu musst du den Prozess verstehen. Dazu musst du die Leute dazu bewegen, dass sie über den Prozess reden. Wir haben es 100-mal gehabt, dass sie zwei Sachbearbeiter nebeneinander sitzen und man sagt so, wie machten ihr das? Der eine erzählt und dann sagt der andere, Moment mal, ich mache das ja ganz anders. Und dann erzählt er das auch. Und du hilfst, vermittelst der Technologie überhaupt sozusagen das Bewusstsein über den Prozess zu schaffen. Ja?
Ja.
Und die Technik ist dann im Hintergrund, weil natürlich kannst du es dann irgendwie modellieren und lösen. Ja, aber der Trick ist diese Introspektion. Und ich wünsche mir sehr, gerade auch in Deutschland, aber in Europa, weil wir die Technik da haben, dass wir jetzt wieder genau in diesen Mindset kommen. Okay, es gibt keine Ausrede mehr. Ne? Ich kann nicht sagen, es ist zu teuer, ich will einen Antrag schreiben. Gibt es gar nicht die Technik? Doch, ist alles da. Jetzt musst du dich trauen, wirklich den Change voranzutreiben.
Mit XP habt ihr euch ja auch mit Datenextraktion aus Dokumenten beschäftigt. Wenn wir uns jetzt so anschauen, wie in der Breite auch durch multimodale Modelle und Co. das Ganze noch mehr applicable wird, das ist eine Frage, die habe ich hier schon mehrfach diskutiert im Podcast, aber mich würde auf jeden Fall deine Meinung interessieren. Ja. Glaubst du, dass wir zu einem Punkt kommen, jetzt wo die Arbeit mit unstrukturierten Datenquellen so viel leichter wird, dass wir eigentlich über diesen Begriff Interoperabilität zumindest mal im Klinik-Umfeld anders nachdenken. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Versuch, sozusagen alle Daten strukturiert zu erheben und dann diese saubere Interoperabilität herzustellen über Fire-Schnittstellen, ich will nicht sagen gescheitert ist, aber zumindest mal in einer Geschwindigkeit sozusagen abläuft, die eigentlich nahelegt, dass sich da andere Ansätze durchaus schneller durchsetzen können.
Super spannende Frage. Tatsächlich war meine Firma auch in dem KIX-Projekt, das war gefördert von der Bundesregierung. Die vorletzte Bundesregierung hat so eine KI-Offensive gemacht, 150 Millionen, 10 Projekte auf 15 Millionen und eins davon war KIX, künstliche Intelligenz in klinischen Studien. So, und was wir da gemacht haben, ist eben, wir haben OP-Berichte und Ähnliches ausgewertet, um da auch abrechnungsrelevante Sachen zu finden, aber auch Predictive Maintenance. Also da ging es zum Beispiel um Hüft-OPs und dann baust du eine Hüfte ein und 10 Jahre später fällt die ab und so weiter. Und da ging es darum, sozusagen aus dem OP-Bericht zu lesen, ob es da schon Komplikationen hätte geben können, die man hätte entdecken können, sodass man halt quasi eskaliert oder rückruft und so weiter. Und da hatten wir auch schon die Diskussion irgendwie, wollen wir das alles in strukturierte Daten bringen oder nicht? Und ich finde mittlerweile, ganz ehrlich, und da sind wir wieder bei dem Wind und Rennen, ja, wir haben ganz lange die Situation gehabt, auch in meiner Firma, der Wert von KI bestand darin, unstrukturierte Daten in strukturierte Daten zu bringen, weil dann kann ich es in der Datenbank tun und so weiter. Aber jetzt denke ich, ehrlich gesagt, es ist beides richtig, weil Spracherkennung ist nicht mehr die Wandlung von Akustik in Text und dann machst du irgendwas mit dem Text, sondern es ist einfach ein User-Interface. Und so ist es mit strukturierten und unstrukturierten Daten auch. Ich habe gestern ein Paper gelesen von der Uniklinik Essen. Die haben wiederum einen Transformer benutzt, um Fire-Daten quasi anzutrainieren und daraus Prediction zu machen. Das heißt, du nimmst die strukturierten Daten, die du möglicherweise aus unstrukturierten Daten gemacht hast und steckst die in ein Paradigm, das unstrukturierte Daten benutzen kann. So. Das heißt, dieses Problem von wegen, wir müssen jetzt erstmal aus unstrukturierten strukturierte Daten zu machen, ich glaube, es wird so ein bisschen ein Nebenkriegsschauplatz, weil am Ende ist es eine Wandlungsschicht sozusagen, ja, ein Übersetzer. Und wir sehen ja auch, also ich habe ein bisschen Research gemacht, die EPA ist ja im Moment ein PDF-Grab.
Genau.
Ja, wo ich dachte, okay, jetzt bauen wir schon irgendwie eine Dropbox für Medizindaten, ja. Und jetzt legen wir da aber trotzdem das schlimmste Format ab, das es überhaupt gibt. Also du kannst XML nehmen, du kannst JSON nehmen, du kannst alles Mögliche nehmen, Text kannst du nehmen, aber nein, du nimmst PDF. Und was machen wir mit PDF? Normalerweise rendern wir es als Picture und machen dann eine OCR-Analyse, weil das PDF selber so schlimm ist, dass man es nicht benutzen kann. Ja, furchtbar. So, aber ich habe gesehen, in der nächsten Version wollen sie auch strukturierte Daten in die EPA reinbringen. Und da siehst du es ganz genau, ne? Also das heißt, dem Prozess ist es egal, ob du unstructured oder structured storest, weil irgendwo wird es irgendeinen geben, der es halt übersetzt. So. Und ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde es super interessant, weil ihr seid ja näher an dem konsumtiven und produktiven Prozess. Ja. Was ist in deinem Kopf?
Also immer mit der Gefahr sozusagen, dass man damit ein paar Leute vor den Kopf stößt. Ich habe mich tatsächlich davon verabschiedet, dass sozusagen diese klassische strukturierte Interoperabilität sich im Klinikum durchsetzen kann, weil Krankenhäuser viel zu sehr strugglen mit den Prozessumstellungen und dem Change, der in der Praxis notwendig ist, um das zu enablen, inklusive
strukturierte Daten zu erzeugen, meinst du?
Um sie zu erzeugen und dann auch also eigentlich hat man zwei große Probleme. Ja. Einmal die Erzeugung, weil man eben immer noch fragmentierte Prozesse, unterschiedliche Formulare über verschiedene Fachabteilungen und Co. hat. Voll. Und einfach diese Standardisierungsprojekte viel Zeit und Energie brauchen in einer Phase kompletter Überlastung aller Stakeholder.
Und keiner hat Bock drauf.
Keiner hat Bock drauf.
Ja, bin ich dabei.
To be honest ist auch, man muss ja immer sich auch in den Nutzer reinversetzen oder in die Nutzerin. Ich glaube, bei manchen Projekten ist der Mehrwert auch fragwürdig. Ja, natürlich gibt es hinten heraus, wenn man diese perfekte Welt hätte, gibt es viele tolle Möglichkeiten, damit effizient weiterzuarbeiten. Aber für den Anwender oder die Anwenderin, ist es manchmal gar nicht so trivial, da wirklich einen Mehrwert herzustellen. Yeah, yeah. Wir hatten bei uns sozusagen im Bereich Entlass- und Überleitmanagement immer den Case, dass es zum Beispiel für soziale Dienste, solange ich von dem Arzt oder der Ärztin auf Station den AHB-Antrag, den Anschlussheilbehandlungsantrag, beziehungsweise den medizinischen Befundbericht dafür als Papierdokument durchgereicht bekomme, ist es für mich immer einfacher, den einfach ins Fax zu stecken und loszuschicken, als selber irgendwie dafür zu sorgen, dass ich das nochmal als strukturierten Datensatz erfasse.
Genau, genau.
Und so gibt es halt diese Komplexität. Und das zweite große Problem ist dann aber auch nochmal die Interoperabilität herzustellen. Denn selbst wenn ich diese Datenpunkte strukturiert in meinen KISS kriege, haben immer noch die wenigsten Kliniken irgendwie eine Möglichkeit, das wirklich sinnvoll auszutauschen.
Zu benutzen. Ja, genau.
Also wir haben mit ReCats fast 1000 Klinikkunden und ich würde mal schätzen, ungefähr 20 davon haben eine Fire-Schnittstelle.
Und, echt? Okay.
Über, also alle anderen H7V2 und über die Fire-Schnittstellen kriegt man oft nicht mal mehr als sozusagen über den V2-Datensatz.
Okay. Ja. Überraschend.
Ja. Also,
und jetzt schaut man sich halt mal an, wenn du dir die modernen multimodalen Modelle anschaust, ja, die irgendwie Pictures lesen können oder Videos anschauen oder eben Dokumente oder sonst wie, und denen sagst du im Prompt, und das spuckst du mir jetzt bitte als JSON aus, dann passiert es halt.
Ja.
Also das heißt, ich könnte natürlich ganz viele Sachen, weil ich bin total dabei, die Erfassung der Daten sozusagen und dann die Übersetzung in irgendwas structured, was du auch noch streamen musst, was du irgendwo speichern musst und so weiter.
Ja.
Wir hatten mal mit einer Klinik gesprochen und denen auch einiges erzählt. Und die haben gesagt, also durchaus in Berlin und durchaus auch gar keine kleine Klinik. Und der hatte gesagt, ich habe ein einzelnes Problem, wenn du mir das lösen kannst, Ramin, das wäre das Größte. Ich möchte einfach nur wissen, welches Gerät gerade sich wo befindet und in welchem Gebäude. Ja? Das ist absolut Structured Data, weil du musst einen Tag haben oder du musst irgendwie im WLAN eingebucht oder whatever.
Ja.
So, und das fand ich super interessant, weil du einfach wahnsinnig viel auch Maschinendaten erzeugen kannst. Das ist ja nicht nur Menschen zugucken oder Sprache zuhören, sondern ganz viele Maschinendaten kannst du auch benutzen. Gerade auch im Krankenhaus. Ich habe beide Eltern sind mittlerweile gestorben. Aber wie oft ich die in die Notaufnahme gebracht habe und wie oft ich mir gewünscht habe, dass da einfach so ein Ladebalken ist, der sagt irgendwie, deine Mutter ist in 17 Minuten dran.
Ja.
In 17 Minuten kannst du nochmal nach Hause fahren, kannst dir Klamotten besorgen oder kannst einfach nur mal aufs Klo gehen, weil es ist zwar Notfall, aber du hast noch ein bisschen Zeit und so weiter. Das heißt, ich könnte ganz viel indem ich einfach nur Maschinen zuschaue und sie predikte sozusagen, könnte ich User-Nutzen schaffen, der gar nichts mit Privacy und Dingsbumsdaten zu tun hat, um einfach das Leben im Krankenhaus schon leichter zu machen. Ja? Also da gibt es viele Träume. Ja.
Und ich finde das mit den Maschinendaten, die du gerade erwähnt hast, auch super spannend. Ich glaube, zum Schluss ist die Wahrheit wahrscheinlich, man darf einfach nicht dogmatisch sein, sondern wir müssen schauen, wo sind die Use Cases, die eben eine sinnvolle Arbeit mit strukturierten Daten zu lassen, wo sind die Use Cases, die sozusagen mit unstrukturierten Daten gut funktionieren und uns dann am Prozess Mehrwert entlang.
Voll, voll. Ich weiß nicht, ob du es letztens gesehen hast, es gab einen Typen, der hat aus Fire wieder menschenlesbare Protokolle generiert, wo du dann durchlesen kannst, was passiert ist. Also der regeneriert eine Patientenakte aus Fire. So rum geht es auch. Ja. Also insofern, aus meiner Sicht wird's sehr durchlässig, das System. Und das finde ich eigentlich das Wichtige, weil am Ende geht es um den Menschen. Du willst nicht, dass der irgendwie ein Formular ausfüllt. Du willst nicht, dass sie beliebig nur quatschen können, sondern eigentlich muss die Maschine im Hintergrund sein und die nutzbaren Daten generieren.
Jetzt hast du ja noch einen zweiten Hut parallel auf. Du bist nämlich auch Venture-Partner bei Commerz Ventures, was quasi der, ich nenne es mal, Venture Capital Arm der Commerzbank ist.
Ja, es ist ein Corporate VC, genau. Ja.
Kannst du uns mal erklären, sozusagen, einmal, wie du dazu gekommen bist?
Kommst du jetzt dazu?
Von Gesundheit und AI zu Fintech und was du da so machst in deiner Rolle.
Also, eigentlich war es, sagen wir so, ich habe in meinem Leben ungefähr 52 Millionen Euro an Funding eingesammelt. Ich habe bei allen Venture Capitalists in Deutschland und zum Teil in Europa vorgesungen und so weiter. Und es gibt so ein paar einzelne Menschen, die ich sehr, sehr schätze, weil sie entweder sehr blunt waren oder konstruktiv oder was auch immer. Und einer davon ist Stefan Tirtay. Der hat für Commerzbank die Commerz Ventures aufgebaut, zusammen mit dem Patrick Maisberger. Und als ich letztes Jahr für mich beschlossen habe, ich muss in meiner Firma zurücktreten als CEO, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt sind wir in so einem Rahmen, wo ich eigentlich einen BWLer-CEO brauche und keinen Erfinder. Ich bin Erfinder, ich bin der Zero-to-One-Guy und nicht der One-to-Ten-Guy. Habe ich einfach Leute gefragt, erstmal, wie macht man das? Weil wir haben 85 Leute gehabt in der Firma und so weiter und das ist Trust und das ist der Founder und bla bla bla. Und habe die Leute erstmal gefragt, hey, wie ist das? Wie mache ich diese Transition? Ist das überhaupt klug oder soll ich einen PI reinholen, der mich dann absägt? Oder wie macht man das? Ja. Und der Stefan sagte, nee, du hast das sehr gut vorbereitet. Und wenn du jetzt einen CEO reinholst und dann kommt der PI, dann nimmst du ja das Risiko raus. Weil wenn er selber einen reinbringt, dann kann der fliegen oder auch nicht. Wenn du einen reinholst und der fliegt und dann kommt der PI, dann hat er quasi kein Risiko mit dem neuen CEO. Und er meinte, ich kenne da einen zufällig, der war früher auch bei IBM und so weiter und sprich doch mal mit dem. Dann habe ich mit dem gesprochen und der ist es dann tatsächlich geworden, 3-4 Monate später. Der ist jetzt der CEO von meiner gegründeten Firma. Und dann hat Commerz quasi gemerkt, hey, der Ramin ist frei, der hat ja nichts zu tun. Ja, und ich habe auch gesagt, hey, also nach dem Nokia-Exit habe ich nie Pause gemacht und Kinder gekriegt und Firma weitergebaut und so weiter. Und ich habe gesagt, jetzt mal ein halbes Jahr Sabbatical und guck mal irgendwie, was die Welt zu bieten hat. Mach mal wieder meine Finger schmutzig mit Machine Learning und so weiter. Und dann haben die Jungs gesagt, hey, aber bei uns ist es halt so, im Fintech-Bereich gibt es immer mehr AI und kannst du nicht ab und zu mal quasi eine Due Diligence für uns machen, nur genau in dem AI-Segment sozusagen. Das heißt, wenn wir eine Firma haben, die Machine Learning macht, kannst du dir anschauen, ob das irgendwie sinnvoll ist, ob das alles Open Source ist, ob das ein Mode ist, ob die zusätzliche Daten haben oder eigenes Machine Learning oder ist das nur ein Label, also ein Interface zu ChatGPT oder was machen die da? Ja. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch ein paar Mal gemacht. Letztes großes Investment war Unique, eine Bankenfirma, die quasi viele interne Bankenprozesse mit LLMs und Chatbots und so weiter abdeckt. Und da haben wir insgesamt 30 Millionen investiert. Also die Commerz, glaube ich, 10. Und das war ein tolles Ding. Und du siehst einfach in dem in dem Fintech-Bereich relativ zu Health oder meine alte Firma macht jetzt Logistik, wie da die Geschwindigkeiten sind und was da alles passiert. Ja. Und jetzt haben wir letztens eine Firma angeschaut, die haben sich im Juni gegründet. Im Oktober hatten sie die Software so weit, dass sie die ersten Kunden onboarden konnten, hatten dann im, ich glaube, Februar 2 Millionen Umsatz und hatten dann für den Rest des Jahres irgendwie 4 predicted. So, das ist die Geschwindigkeit. Ja. Ja? Das ist das, was gerade passiert.
Ja.
Und jetzt gehen wir mal in den Health-Bereich und sagen, was hast du im ersten Jahr geschafft? Naja, ich habe den Antrag für die DiGA ausgefüllt, so ungefähr. Ja?
Ja.
Also das ist crazy. Und deswegen sieht man wirklich viel, was an Finanzierung und an Technologie und auch an Erfahrung eigentlich notwendig ist, weil die zukünftige Software-Startup-Firma hat nicht mehr 50 Entwickler, glaube ich nicht. Also mein CEO hat auch ehrlich gesagt die Hälfte der Leute reduziert, ja, also Mannschaft halbiert und trotzdem den Umsatz verdoppelt. Ja, ja. So in einem Jahr. Fuck. Ja. Und das, was du siehst, ist das ganze Agentic Coding und so weiter. Das bringt einfach auch die Kosten, ein Startup zu gründen, runter.
Ja.
Und der Success eines Startups hängt von ganz anderen Sachen ab. Zum Beispiel eben, was ist die Seniorität und die Erfahrung der Gründer? Wirkliche, präzise Definition von Product Market Fit. Ja? Löst du das richtige Problem und löst du das Problem richtig? Bis hin zu am Ende, was sind deine Customer Acquisition Costs? Ja, also ganz, sagen wir mal, untechnische Sachen, weil einfach die Technik zurücktritt. Und das stellt, glaube ich, viele Leute, die Startups evaluieren müssen, vor ganz neue Probleme. Also nicht zwingend, aber schon.
Glaubst du, das wird in einem gewissen Grad für uns in Deutschland zu einem Standortnachteil, wenn sich eigentlich die Geschwindigkeit von allem sozusagen, was das eigentliche Business betrifft, immer weiter akzeleriert, gleichzeitig aber sozusagen das, was uns Zeit kostet, in diesem starren Rahmen an Regulatorik etc. Sozusagen konstant bleibt oder vielleicht sogar noch schlimmer wird in der Tendenz?
Also ich habe gemischte Gefühle tatsächlich. Ein paar Leute sagen ja, die AI-Bubble wird platzen und so weiter. Ja, kann sein. Es kann sein, dass wir die hunderte Milliarden, die Venture Capital in die großen Jungs wie Mistral und ChatGPT und so weiter gesteckt hat, dass die nicht zurückkommen. Stimmt. Aber das ist ja gar nicht unser deutsches Problem, weil wir haben gar kein großes Startup, das irgendwie LLMs herstellt. Also nicht wirklich. In Europa haben wir nur Mistral und das war's. Sondern ich bin eher der Meinung, wir haben eigentlich zu wenig Kapital in den Startups. Daraus folgt, wir müssen immer sparsamer arbeiten mit dem Geld. Und daraus folgt, ist es eigentlich eine Chance, wenn wir mit kleinen Modellen in europäisch gehosteten Cloud-Environments arbeiten können, weil sozusagen, also der Nachteil, dass wir underfunded sind, bleibt. Aber die Möglichkeit aus dem Funding, das du hast, mehr rauszuholen, die steigt. Plus die Demokratisierung dieser Technologie führt dazu, dass es halt nicht nur einen Voice gibt, der irgendwie Scribe macht und Speech Recognition, sondern dann wird es halt 10 geben. Und es wird Leute geben, die andere Wege durch die Regulierung oder whatever finden. Nicht, dass ich Regulierung verteidigen will. Ja, wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass das alles zu starr und zu groß ist. Keine Frage. Aber wenn wir einfach die Menge der Player sozusagen erhöhen, erhöhen wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass eins der Spermien in die Eizelle eindringt.
Ja, ja.
To stay in biology.
Und wenn wir jetzt uns nochmal speziell den Gesundheitsbereich in Deutschland anschauen, so eins meiner Takeaways nach 8 Jahren Recare ist eigentlich, dass ich in dieser ganzen Zeit, wenn ich nach links und rechts schaue, es erstaunlich wenig Startups gab, die überhaupt eine gewisse Zeit überlebt haben, geschweige denn groß geworden sind, wirklich im Kern-Health-Bereich innerhalb von Deutschland.
Ja.
Es gab ein paar, die waren eigentlich, also kamen aus Deutschland, waren aber in den USA, die sind in Teilen sehr groß geworden. Aber irgendwie scheint sich der absolute Großteil in Deutschland doch irgendwie die Zähne auszubeißen am Gesundheitssystem.
Ja.
Was glaubst du, braucht sozusagen der Health-Bereich in Deutschland, damit es besser funktionieren kann?
Also ich glaube, Technology Enablement ist das eine. Das zweite ist, ich habe mich weil ich ein bisschen auch mit der Regierung arbeite, aber darüber kann ich noch nichts erzählen, damit beschäftigt, was mich super interessiert als Machine Learning Guy, welche Daten haben wir denn überhaupt? Ich würde mir wünschen, dass Startups auf große Mengen von Daten zugreifen können. Und dann gibt es irgendwie das Gesundheitsdatennutzungsgesetz und es gibt die Forschungsdatenzentrale und so weiter und so fort. Und dann guckst du da rein und sagst, ja geil, wir haben ja ganz viele Daten, aber du darfst sie leider nicht für kommerzielle Zwecke benutzen, sondern du kannst darüber Forschung machen und wie effizient irgendwas ist und so weiter. Aber wenn du Geld verdienen willst damit, dann wird es schwierig. So. Schade, Marmelade, weil Machine Learning haben wir jetzt da, Silizium haben wir jetzt auch da. Geld brauchen wir gar nicht mehr so viel, aber wir haben nicht die Daten. Also das heißt, dieser Datenlayer, den müsste man enablen. Da ist Interoperabilität natürlich ein Thema. Aber wir haben ja ein paar, sagen wir mal, große Pools, wo auch Daten aus verschiedenen Bereichen gesammelt werden und so weiter. Aber wenn ich sie nicht benutzen kann, habe ich ein Problem. So, weil der IBM wird sie haben, der Huawei, ich will gar nicht die großen Firmen schimpfen, aber mir geht es ja ums Startup-Ecosystem. Also das ist absolut das eine Ding. Und das dritte Ding ist natürlich Funding. Im Sinne von, wenn ich mir als Venture Capitalist anschaue, die klassische, sagen wir mal, Metrik ist, du hast 20 Startups, 10 davon werden sterben, 9 davon sind so mehr und einer muss so viel Kohle abwerfen, dass er die anderen 19 mitfinanziert. Im Speziellen für deinen LP, also der, der dir als Venture Capitalist Geld gibt, muss der die mitfinanzieren. Wenn du ein bisschen Bierdeckel-Mathematik machst, kommst du darauf, dass der wahrscheinlich ein Unicorn werden muss. Das heißt, es funktioniert einfach nicht, wenn wir das 19:1 Paradigm haben. Ja? Selbst wenn es ein bisschen besser ist, hast du trotzdem wahnsinnige Erwartungen an den einen, der fliegt. Das kriegst du nicht hin in Deutschland oder in Europa oder in Health, weil es einfach viel, viel mehr Mittelständler gibt oder geben wird oder die einfach tolle Praxissoftware machen. Die werden halt kein Unicorn. So, haben die das nicht verdient, in die Existenz zu kommen? Haben die kein Funding verdient, sehe ich nicht so. So, und wir haben kein Mittelstandsfinanzierungsinstrument außer HTGF und Bayern Kapital und diese ganzen Sachen, fein. Aber im Prinzip brauchen wir eine Funding-Struktur, die es den Firmen erlaubt oder den Startups länger zu laufen, weil sie einfach auch länger brauchen, um wieder Geld zu verdienen. Und deswegen sind sie systembedingt sozusagen unattraktiv für Venture Capital.
Und Funding für Startups ist ja sozusagen ein Schlüsselwort, ein Thema, mit dem du dich jetzt auch beschäftigst.
Absolut.
Wie willst du das Thema lösen,
genau,
in Deutschland?
Ich habe natürlich selber viel mit Venture Capitals gesprochen. Ich arbeite auch bei einem und Commerz Ventures ist, wenn du ein Venture gründen willst, ein Venture Capital gründen willst, dann sollte es so sein wie Commerz Ventures. Sage ich nicht, weil das meine Kumpels sind, sondern weil ich einfach gesehen habe, wie auch die mit Startups umgehen, wie sie nett sind und konstruktiv und so weiter. Aber meines Erachtens, oder das ist zumindest jetzt meine Idee und auch die einer Mitstreiterin, die ich kennengelernt habe während meines Sabbaticals, ja, Bitkom eHealth Vorständin, ja, die Luisa Wasilewski, kennst du ja auch. Und das ist ganz erstaunlich, weil sie wahnsinnig viel ähnliche Erfahrungen auch gemacht hat mit Venture Capital in Health in Deutschland und was da alles nicht funktioniert und so weiter. Und wir haben uns unterhalten und hatten sehr, sehr ähnliche Ideen, dass im Prinzip Venture nicht so richtig gut funktioniert. Nach unserer Erfahrung. Es gibt immer gute Leute, die performen, aber wir würden es gerne anders bauen. Und was wir uns überlegt haben, ist zum einen, mir ist es 100-mal passiert, ich bin geghostet worden. Das heißt, du schickst irgendein Pitch-Deck, du hast irgendjemanden kennengelernt, du willst mit dem sprechen, weil du denkst, das ist der richtige Venture Capitalist und so weiter. Und die melden sich einfach nicht. Und ja, vor 10 Jahren oder auch immer noch werden die so überflutet mit Pitch-Decks, dass sie sich halt nicht melden können, wenn es nicht irgendein Funken Interesse oder Match gibt. Ja? Das fühlt sich aber als Startup nicht gut an, weil als Startup willst du eigentlich Feedback haben. Also wenn dir niemand sagt, was du falsch machst oder wo dein Businessmodell nicht fliegt oder dein Markt zu klein ist oder whatever, dann ist es eine wahnsinnig harte Tour zu lernen. Ich weiß nicht, wie viel Kapital du eingesammelt hast, aber wenn ein Startup-Gründer irgendwie 70% seiner Zeit aufwendet, Geld einzusammeln, statt das Ding voranzubringen, dann machen wir was falsch als Community. Ja? So. Und das heißt, nach meinem Empfinden brauchen wir eine andere Art von Finanzierung, und das sieht Luisa genauso, nämlich wir wollen eine Art, also Crowdfunding ist das falsche Wort, aber wir wollen mehr Leute in das Funding reinbringen, die aber mehr von der Sache verstehen. Das heißt, was wir machen ist, wir bringen eine Struktur raus, wo wir nur ausschließlich in Health-Startups investieren, kann aber alles Mögliche sein. Du machst eine DIGA, du machst eine Praxis-Software, du hast eine Idee für irgendein Medical Device, whatever. Und wir prüfen diese Idee super tief, ganz früh im Prozess. Das heißt, wir schauen uns nicht nur dein Pitch-Deck an, sondern wir recherchieren, welche Competitors gibt's. Hast du schon Publikationen und Patente? Was ist dein Track-Record als Gründer? Was gibt's für Reimbursement-Sachen? Wie verdient ihr Geld? Ist das plausibel oder habt ihr das nur geträumt? Habt ihr das irgendwie, ich meine, du kennst korrekt, hunderte Startups bestimmt, die sagen, und dann wird's der Versicherer bezahlen. Ja, und hast du mal mit einem gesprochen und kennst du die Prozesse und wann macht er das eigentlich? Bist du dann verhungert?
Ja.
Weil der bezahlt es in vier Jahren, aber in zwei Jahren bist du tot. So. Und das heißt, diese ganzen Probleme kennen wir ja und Luisa kennt die auch. Ich kenne die aus dem breiten Venture-Bereich und als Founder natürlich und sie kennt es aus dem Health. Und das heißt, es gibt ganz viele Sachen, wo du das Wissen auch einfach den Leuten geben kannst, weil sie eine coole Idee haben, aber bestimmte Aspekte ihres Startups halt noch nicht funktionieren. Warum muss ich die ghosten? Wenn ich einen KI-basierten Due Diligence, also einen Prüfprozess habe, wo ich ganz viel von dem Startup schon wissen kann und dann dieses Wissen dem Startup zurückgebe, weil es mich wenig kostet, dieses Wissen zu generieren, dann habe ich plötzlich einfach ein Ökosystem, das besser wird, weil es mit mir interagiert. Das ist im klassischen Investment nicht der Fall. Die Leute schwemmen an und prallen ab und dann sind sie weg. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute dazulernen. Und wenn sie natürlich in eine gewisse Qualität kommen, dann werden wir auch mit denen sprechen und wir werden auch Experten haben und so weiter. Aber der zweite große Trick ist, wir wollen nur Investoren haben, die selber im Health-Bereich aktiv sind. Mediziner, Klinikärzte, Leute, die in der Krankenversicherung arbeiten, MedTech-Erfinder, whoever. Alle Leute, die in Health selber aktiv sind, können doch viel besser verstehen, was das Startup da macht, ob sie das gebrauchen können, ob du als Arzt sagst, diese DIGA für Ohrenschmerzen, das ist immer mein Beispiel, ist jetzt super oder nicht. So. Und dann habe ich plötzlich eine Community von Leuten, die es haben wollen, die aber auch partizipieren können. Endlich können die mal investieren. Bei einem normalen Venture Capitalist ist das kleinste Ticket, was du lösen kannst, 500.000. Das macht keiner. Ja? Also kaufst du erstmal das kleine Häuschen und Family und so weiter. So, und das heißt, wir bringen endlich diese, ich will nicht sagen Verantwortung, aber der Arzt kann jetzt nicht einfach mehr sagen, da müsste es mal eine Innovation geben. Nee, du hast mit uns die Chance, die ganzen Innovationen zu sehen und du hast sogar die Chance, da auch mit rein zu investieren. Das ist eigentlich unsere Idee, dass wir so eine Art Flywheel haben. Das System befruchtet sich selber.
Ja, ich muss sagen, das resoniert auf ganz vielen Ebenen mit mir. Wenn ich in der Vergangenheit sozusagen entweder im Recap-Fundraising-Kontext, aber auch einfach so in normalen persönlichen Gesprächen mit VCs in Deutschland gesprochen habe, dann habe ich ganz oft gehört von den größeren, ja, wir trauen uns an Health nicht so richtig ran, weil wir verstehen den Sektor nicht. Das ist uns ein bisschen zu komplex.
Genau.
In der Konsequenz gibt es, wenn man sich jetzt Fonds mit Health-Erfahrung anschaut, meistens nur sehr, sehr kleine. So Pre-Seed und Early-Seed würde ich ohne jetzt komplett pauschalisieren zu wollen. Aber aus meiner Erfahrung spielt sich da so der große Bereich der VC-Landschaft überhaupt ab. Und dann ab Series A was zu finden, wenn es jetzt spezifisch sein soll, ist schon gar nicht mehr trivial. Überhaupt Kapital.
In Deutschland.
In Deutschland,
bin ich dabei.
Und das Zweite, auch sozusagen, wenn man sich mal anschaut, wie groß ja eigentlich der Pool an Leuten, die im Gesundheitssystem arbeiten ist und was da theoretisch an Kapital abstrakt bereitsteht. Ne?
Abstrakt,
ja, genau. Enorm.
Genau. Ja. Wir haben schon nachgeschaut. Es gibt, also neueste Studien sind, glaube ich, bei 436.000 Ärzten. Meine letzte Studie war 472.000 Ärzte. Wenn ich 1% nehme davon, und unser Entry-Ticket sind 10.000, also wir wollen 10.000 mindestens haben, weil sonst wird es zu kleinteilig. Ja, ne? Ja. Du willst nicht irgendwie 250 Investoren für ein Startup haben. Ja, das ist ja irgendwie so. Und dann habe ich schon einen ordentlichen Fonds eingesammelt, ja, von Leuten, die es interessiert, die irgendwie Updates haben wollen, die eine Meinung haben und so weiter. Und natürlich, Leute sagen zu uns, wie wollt ihr den denn orchestrieren? Ärzte sind ein Flohzirkus und so weiter. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute haben Bock und bei uns können sie ja auswählen. Du musst ja nicht in Sachen investieren, die du nicht verstehst, sondern du kannst in Sachen investieren, auf die du Bock hast. Und dann klickst du auf das Startup und du siehst die Publikation zu dem Thema. Also du gehst ja viel tiefer rein. So, und das haben wir auch vielen, zum Beispiel Family Offices, erzählt, die sagen, hey geil, endlich gibt es mal ein paar Leute, die eine so tief sozusagen in die Matter reingehen. Plus, wenn die initialen Investoren aus demselben Sektor kommen, dann werden die schon irgendwie eine Bestätigung haben. Ne? Ja. Also, dass der Ramin und Luisa die Leute so anlügen, dass du jetzt mal irgendwie 50 Investoren hast, die alle schief liegen, it's not gonna happen. So. Und das heißt, wir würden gerne eine Art, ich will nicht sagen Qualitätssiegel, aber wir haben wahnsinnig viel, jetzt ein Jahr Arbeit reingesteckt, diese Plattform, das ist hauptsächlich AI, Plattform zu entwickeln. Wir haben den Gesundheitssektor in 12 einzelne Untersektoren aufgesplittet und für jeden Sektor haben wir etwa 70 Fragen, mit denen wir ein Startup, also eine DIGA mit 70 Fragen durchlöchern und dann hast du die ganzen zusätzlichen Informationen eben wie Publikationen und Patente und so weiter. Das heißt, wir gehen so tief da rein, was ich eigentlich bei vielen anderen VCs halt so nicht sehe. Die haben dann Spezialisten für, I don't know, Klinik-Software oder sowas, ja, aber nicht für alle 12 Sektoren. Und bei uns ist es halt so, dadurch, dass wir wahnsinnig viel automatisiert haben, können wir natürlich, es kostet mich ein müdes Lächeln, noch 10 Fragen dazu zu tun. Wenn ich einen super MedTech-Experten habe oder sonst wen, Reimbursement, whoever, ja, dann kann ich einfach noch tiefer bohren, plus was unsere Software macht, ist, die gibt dir auch noch Tipps. Das heißt, die sagt, hier, Folgendes hätten wir erwartet, sehen wir aber nicht. Heißt nicht, dass du es nicht gemacht hast oder es eine Schwäche ist, sondern kannst du hier deine Dokumentation noch auffüllen, weil wenn du Customer-Verträge hast, schreib's doch bitte rein.
Ja.
So.
Ja.
Und das passiert automatisch. Ja. Das heißt, ich habe keine 50 Leute, die da sitzen, die ich auch bezahlen muss als Venture Capitalist, sondern die Software ist direkt an dem Startup und hilft ihm, sich besser zu präsentieren.
Heißt, ich kriege als Founder dann auch sozusagen direkt Advice und Vorschläge, was ich besser machen kann, ganz konkret.
Und es ist crazy, wie gut das funktioniert, ganz ehrlich. Und ich habe relativ kleine Modelle. Wir haben es extra so gebaut, dass wir praktisch nichts an irgendwelche ChatGPTs schicken. Das heißt, dein Pitch-Deck kommt zu uns rein. Wir haben lokale AI, die auf unseren Rechnern läuft und die schaut sich den ganzen Quatsch an. Natürlich, wenn ich jetzt Competitors researche, brauche ich eine Suchmaschine, keine Frage. Aber selbst da exposen wir nicht den Namen von dem Startup, das wir gerade prüfen. Das heißt, die Info kommt zu uns, wir werden reicher und wir können aber sozusagen das Startup stärker coachen, ohne dass Microsoft oder OpenAI oder whoever dazu lernt.
Ja. Also ich muss sagen, tatsächlich hätte ich mir sowas in der Anfangszeit von Recare auch gewünscht.
So,
weil, also auch wir haben bisher nie ganz traditionelles Venture Capital Funding aufgenommen, weil auch wir ganz oft gehört haben, Total Addressable Market, zu klein. Wenn du in Deutschland Krankenhaussoftware machst, dadurch, dass du, ich sag mal, 1200 Kliniken relevanter Größe hast, es gibt dann zwar noch einen Longtail, aber das wird so klein, dass man es eigentlich nicht mehr richtig sinnvoll bedienen kann. Ja. 1200 mit sinnvoller Größe, du hast, egal mit was du startest, immer erstmal ein Cap bei Recurring Software Revenue im Krankenhaus in Deutschland. Du kommst also fast egal, was du machst, nicht über ein Addressable Market von 50, 60, 70 Millionen ARR pro Jahr. Ja. Und damit bist du mit Hospital Software by default raus aus dem VC-Funding in Deutschland.
Ja. Und 60 Millionen ARR ist ja nichts, wofür man sich schämen muss, verdammt nochmal.
Absolut, absolut.
Ja. Absolut, nee, deswegen bin ich dabei. Und wir müssen irgendwie verstehen, dass die, und da will ich gar nicht die VCs sozusagen schelten dafür, weil deren Businessmodell ist halt eins, das einfach zu zu diesem Markt oder
genau,
zu
dieser Technologie. Genau, das funktioniert halt so.
Genau. Ja, ja. So, und das passt nicht. Und nachdem wir kein alternatives Finanzierungsmodell haben, außer staatliche Zuschüsse oder whatever, wo wir gar nicht schlecht sind übrigens. Ja. Also der Staat steckt viel in Health Startups und so weiter rein. Das ist, das darf man nicht, nicht schlecht reden. Aber danach fehlt halt irgendwas. Und ich kenne ganz viele Startups, die irgendwie sich von Antrag zu Antrag irgendwie finanzieren, weil sie wieder irgendeine Förderung kriegen und so weiter. Und wir brauchen da eine Foundation Layer, der einfach diesen Trust aus dem Markt, auch dem Nachfolge-VCs. Also wir wollen uns so positionieren, dass ein VC später auch noch investieren kann. Ne? Du bist nicht verbrannt, weil du jetzt Crowdfunding gemacht hast und verzweifelt warst und so weiter, sondern wir wollen eigentlich ein Qualitätssiegel liefern von wegen, echt, hier sind 50 Ärzte drin und die arbeiten jetzt schon 2 Jahre mit dem Ding. Und deswegen kann ich jetzt auch investieren.
Ja.
Let's see. Ja, großes Abenteuer. Ja. Ich habe wahnsinnig Bock, Luisa auch. Also es gibt keinen Samstag oder Sonntag oder Montag, wo wir nicht die ganze Zeit hin und her chatten und irgendwie wieder jemanden getroffen haben und so weiter. Crazy.
Ja, dann erstmal ganz lieben Dank für eure Arbeit, für die Szene da an der Stelle. Ja. Grüße gehen auch raus an Luisa, großartige Frau. Ja. Und ich bin super gespannt. Ja. Wann soll das Ganze starten?
Also wir haben die ersten 5, 6 Startups haben wir schon auf der Plattform tatsächlich, die uns einfach helfen, sozusagen diesen Value zu kreieren. Also was brauchst du eigentlich? Ja. Welches Feedback nützt dir was? Wie kannst du es auch umsetzen? Was nützt ein Feedback, das du nicht umsetzen kannst? Also wo ich eine Red Flag habe, wo du sagst, ja, geht halt nicht, habe ich nicht und so weiter. Also das kennenzulernen ist das eine. Das andere ist, wir onboarden gerade die ersten quasi Investoren, aber einfach auch, um da wieder die Experience kennenzulernen. Ne? Also wir haben ganz viele ernsthaften Fragebogen, Market Study gemacht mit Ärzten und so weiter und haben uns mit denen unterhalten. Und eigentlich praktisch alle haben gesagt, ich würde investieren, aber ich habe von Investments keine Ahnung. Also ihr müsst mir so einfach wie möglich erklären, wie dieser ganze Quatsch funktioniert. Und dann kommt der ganze juristische Sums dazu, weil du hast halt BaFin, du hast European Crowdfunding Dingsbums, du hast 34F, du hast Wertpapier, Kapitalanlagegesetz, Gedöns, whatever. Ja. Und da haben wir jetzt auch wahnsinnig viel Kohle und Zeit investiert, um überhaupt rauszufinden, wie würdest du das denn juristisch BaFin-mäßig hinstellen.
Ja.
Da sind wir noch dabei, stellen es gerade auf. Das heißt, wir wollen so richtig an den Markt gehen im Februar, aber wir arbeiten jetzt schon mit lauter Leuten, die quasi das System testlaufen, sowohl auf der Investorenseite als auch auf der Startup-Seite. Und du bist jetzt die erste Sendung, die es überhaupt hört, ja, sozusagen. Und wir werden in 2 Wochen auf einem Bitkom-Event quasi die ersten Startups auch live konfrontieren mit den Resultaten der Software.
Sehr cool.
Ich bin gespannt, Ravid. Macht wahnsinnig Bock, muss ich sagen. Ja.
Jetzt hast du aber noch eine weitere Leidenschaft, würde ich sagen. Ja. Wir haben uns ja neulich auf der Next Conference in Hamburg gesehen und du hattest da einen spannenden Beitrag zum Thema Longevity, was ja in dem erweiterten Health-Bereich gerade auch eins der vibrierenden Topics sozusagen ist.
Genau.
Wie bist du eigentlich dahin gekommen und was genau machst du im Longevity-Bereich oder was interessiert dich daran?
Also zum einen, ich habe es ja vorhin schon vor unserem Gespräch gesagt, mich interessiert Unsterblichkeit. Das klingt immer so, aber das eine ist, du bringst sozusagen den Geist des Menschen in Silizium, machst eine Kopie davon. Gibt es auch Venture Capital übrigens dafür, Trauersoftware und Gedöns. Und das andere ist, du hilfst der Biologie so lange wie möglich zu leben. Ja? Und wir haben uns schon lange mit der Firma auch damit damals beschäftigt, PubMed zum Beispiel zu indizieren. Hat IBM Watson damals auch gemacht. Watson Health für die Älteren unter uns. Ja. Und da haben wir eben auch Knowledge Graphs aufgebaut mit Datenextraktion und haben gesagt, welches Gen in welchem Signalpfad der Zelle hat welche Auswirkungen, wie spielt dann ein Enzym eine Rolle, was sind die einzelnen einzelnen Krebsmoleküle und so weiter. Also haben sehr viel Datenextraktion gemacht, um dann quasi Graphen aufzubauen, spezifisch für einzelne Krankheiten oder Wirkstoffe und so weiter. Und das war 2014 und die Pharmas haben uns angeschaut und haben gesagt, was Graphen aufbauen, Datenextraktion, also wir machen noch Moleküle, was willst du mit Daten? Literaturrecherche, wir haben Firmen, die Literaturrecherche für uns machen. Ich habe gesagt, hier, du kannst live einen Graphen aufbauen für was, was dich interessiert. Das war viel zu früh, ja. Aber da habe ich meine Liebe sozusagen für Systems Biology entdeckt, nämlich zu verstehen, wie die einzelnen Teile innerhalb einer Zelle oder eines Organs oder Ähnlichem quasi zusammenwirken. Und am Ende ist es ein Graph aus Computersicht, der aber wahnsinnig kompliziert ist, weil das können einzelne Moleküle sein oder es können Gene sein oder es können whatever sein. Und die haben systemische Wirkungen. Das heißt, das zu modellieren ist ultra spannend. Und natürlich Longevity an sich ist wahnsinnig spannend, weil du halt bestimmte Gene hast, die Sachen fördern oder Alzheimer auslösen. Es gibt ein Gen, je nachdem welches Allel du hast, ist es super förderlich für wie alt du wirst, aber wenn du das falsche Allel hast, dann kriegst du halt leider leichter Alzheimer und so weiter. Also super spannend. Und ich habe immer wieder gesehen, auch in meiner Hirnforschungszeit, ich habe früher immer gesagt, hey, wahrscheinlich wissen wir als Menschheit schon, wie das Gehirn funktioniert. Nur ist es in so vielen Publications verteilt, dass wir das Wissen nicht zusammenbringen können. Und so ist es mit Systems Biology auch. Also damals, als ich damit angefangen habe, gab es halt lauter Leute, die auf Tafeln Signalpfade gemalt haben, weil es ja keine Data Extraction gab und so weiter. Und ich dachte irgendwie, jetzt überleg dir, alle diese Forscher nehmen und die übereinander zu legen, diese Graphen, sodass du einen großen Graph kriegst, der Sachen erklären kann. Und so langsam kommen wir dahin. Also wir haben Dinge, es gibt die Systems Biology Modeling Language, SBML, ja, wo du solche Sachen jetzt ausdrucken kannst. Und man kann tatsächlich Perplexity oder ChatGPT fragen, dieses Paper hier, liest dir das mal durch, was da rauskommt und schreib mir ein SBML da draus. Dann macht er dir da. Unfassbar. So, und das heißt, was ich mir anschaue, ist, welche Daten haben wir, welche Machine Learning Models haben wir, immer Richtung Longevity, weil es mich einfach interessiert, weil ich damit experimentieren kann. Und ich gucke mir gerade an, wie ich mich sequenzieren lassen kann. Kostet auch nichts mehr. Also zwischen 400 und 1000 Euro kriegst du Whole Genome Sequence. Und es gibt zwei Hersteller, wo du einfach eine kleine Festplatte kriegst mit deinem kompletten Genom. Und dann kannst du selber damit Spaß haben.
Okay, das ist
14
schon cool.
Gigabyte. Ungefähr, ja, pro Mensch. So, und das heißt, es gibt ganz viele Sachen, die man in diesem Bereich einfach experimentell selber machen kann. Es gibt Leute, die haben LLMs trainiert auf große Mengen von sequenzierter DNA. Und dann gibt es andere Leute, die haben diese Gen-LLM auch noch korreliert mit Patient-Data. So, das heißt, du kannst dich mit dem Ding unterhalten über Gene und zwar über Situationen, die in Patients passiert sind. Das sind wahnsinnig spannende Sachen und das passiert jetzt und du kannst zum Teil die Modelle runterladen und damit selber spielen, mit deinem eigenen Gen. Wie geil ist denn das? Und das heißt, das ist so eine Reise, die ich für mich selber gehe und da halte ich auch gerne Vorträge darüber, weil ich einfach merke, es gibt wenig Leute, die, was Longevity ist, du kannst irgendwelche Pillen schlucken.
Magnesium nehmen.
Magnesium nehmen, Resveratrol oder Rapamycin oder was weiß ich, was die Freaks halt alles machen. Oder du sollst halt viel schlafen und irgendwie, keine Ahnung, ja, alles gut. Aber wirklich auf zellulärer Ebene zu verstehen und auf Genetik-Ebene zu verstehen, was da passiert und sich das Machine Learning dahinter anzuschauen, was die Leute da alles treiben, das ist gerade spannend und das mache ich als Hobby sozusagen.
Ich paraphrasiere es jetzt mal sinngemäß, was der Google Mind, DeepMind CEO mal gesagt hat. Und zwar durch die Acceleration in der Pharmaforschung durch AI werden wir in relativ kurzer Zeit an einen Punkt kommen, wo eigentlich Medikamente und Gene-Editing-Verfahren eigentlich alle Krankheiten lösen und dadurch sozusagen sich die Leistungserbringerlandschaft massiv ändert, weil wir gar nicht mehr so viel Leistungserbringung brauchen, weil wir es halt pharmakologisch lernen. Siehst du die Zukunft bist du da ein bisschen kritischer?
Letztens habe ich ein Paper, auch einen Vortrag drüber gehalten. Es gibt einen Versuch, wo sie im Prinzip über CRISPR Gene so modifiziert haben, dass, und zwar, es gibt offensichtlich eine gewisse Menge an Zellen in deinem Körper, die unsterblich sind. Also die Telomere werden irgendwie nicht kürzer oder was weiß ich. Und diese Zellen, die können Moleküle produzieren, die sie abgeben. Und wenn du diese Zellen in der Blutbahn hast, dann geben sie quasi Moleküle ab, die in anderen Zellen quasi triggern, dass du bessere Zellerneuerung hast. Das haben sie bei Affen gemacht und haben wahnsinnig gute Ergebnisse gehabt. Das heißt, da hast du Systems Biology verstanden, du hast einen Mechanismus, wie du das implementierst im Körper, und du hast einen Mechanismus, wie du diese Message sozusagen schreibst in den Körper. Und das heißt, du brauchst diese ganze Kette von, wie funktioniert das eigentlich, bis hin zu, wie bringe ich das in den Körper? Und wir sind meines Erachtens an dem Punkt, wo diese einzelnen Spielfelder zusammenkommen. Ja? Und ich habe keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Und ich finde eine Aussage von wegen, alle Krankheiten werden wir Dings, das ist natürlich Quatsch. Es wird beliebig viele Komplexitäten geben, weil alleine schon auf The Next hat eine Dame irgendwie ein Slide gehabt von wegen, welche verschiedenen Phänotypen, also wie groß du wirst, deine Augenfarbe und so weiter, hängen von wie vielen Genen ab. Ja? Und bestimmte Sachen hängen halt von ganz wenig Genen ab und bestimmte Sachen von sehr vielen Genen. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich Krankheiten, die diese Sachen betreffen, in gleicher Geschwindigkeit adressieren kann. Das glaube ich nicht. Das heißt, es wird Sachen geben, die wir halt schneller lösen können, ja, und Sachen, die wir langsamer lösen können. Aber natürlich, Google hat mit AlphaFold eine riesen Foundation gemacht. Mit alle Proteine, die wir ausrechnen können, haben wir jetzt schon mal. Peng. Das ist schon ein Schritt, weil das ist ein Zubringer zu Systems Biology. Und das heißt, wir sind in großer Geschwindigkeit da. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert, aber ich bin super happy, dass ich in dem Zeitalter lebe, wo es jetzt gerade passiert. Ja? Und ich bin, also warum heißt die Firma Halbzeit? Weil ich eine Party gemacht habe und da bin ich 50 geworden und habe zu meinen Freunden gesagt, es ist Halbzeit, weil ich habe fucking vor, 100 zu werden. Ja? Und das, glaube ich, kann man auch schaffen, es sei denn, du kriegst doch irgendeinen Krebs oder wirst du überfahren. Okay, aber bei guter Führung sollte das gehen. So. Und das heißt, ich glaube schon, dass das, was du gerade erzählst, in den nächsten 50 Jahren sicherlich möglich wird. Ja.
Dann vielleicht last but not least, glaubst du oder wie denkst du darüber nach, wenn sozusagen all das, was man sich heute sozusagen sehr hart erarbeiten muss, was Gesundheit angeht, mit Exercise, mit sozusagen gesunder Ernährung, Schlaf, sozusagen gesunden Habits, auf einmal sozusagen per Pille verfügbar ist. Glaubst du, dass das macht irgendwas mit uns Menschen? Weil es zum Schluss ja, ich sag mal, von einem großen Teil des Lebens irgendwie den Reward für einen großen Effort wegnimmt.
Ich habe keine Ahnung. Also ich gucke mir natürlich GLP-1 an und so weiter, die ganzen Abnehmpillen. Und zum einen freue ich mich wahnsinnig für die Leute, die es wirklich brauchen, dass die einfach, sagen wir mal, auch wieder auf die Beine kommen und sich bewegen können und überhaupt so anfangen können, mit ihrem Körper zu arbeiten, dass sie einen Therapieerfolg haben können. Das ist Wahnsinn. Das zweite ist, du siehst, dass diese Moleküle so viele positive Nebenwirkungen haben, bis hin zu Alzheimer wird reduziert und so weiter und so fort, wo du denkst, hä, wie hängt denn das zusammen? Naja, hättest du dir mal vor 10 Jahren PubMed-Netzwerk angeschaut, dann. Und das heißt, wir kommen schon zu einem Punkt, wo viel Burden weggenommen wird durch Medikation oder was auch immer. Andererseits bin ich jetzt letztens mal wieder 8,5 Kilometer gerannt und war fix und fertig danach und habe mich in die Herbstsonne gelegt und geschwitzt und habe die Sonne im Gesicht gehabt. Ich weiß nicht, welche Pille dieses Gefühl erzeugen kann. Aber ich habe als 16-Jähriger gesagt, also Neuromancer lesend, ich weiß nicht, William Gibson hat den Begriff Matrix erfunden und so weiter, oder Cyberspace. Mit 16 habe ich gesagt, Sex ist der einzige Grund für einen Körper. Das sehe ich jetzt mit 52 doch anders.
Ich würde sagen, das sind schöne Worte zum Schluss.
Genau. Ja, ich wollte gar nichts über Spermien und Sex reden. Irgendwie, ja, genau.
Es gehört zum Leben dazu.
Absolut, absolut. Ja.
Ramin, dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben vorhin schon am Anfang gewitzt, dass wir nochmal eine zweite Session machen müssen.
Gerne.
Also ich glaube, das sollten wir uns auf jeden Fall ein paar Monate down the road vornehmen.
Absolut.
Mir fallen noch ganz viele andere Themen ein, über die ich gerne mit dir sprechen würde.
Genau.
Aber erstmal an der Stelle ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann viel Erfolg beim Launch deiner Plattform und dann bis ganz bald hoffentlich.
Genau so. Vielen Dank für die Einladung.
Danke sehr.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald.